Die erste Person in unserem Leben ist unsere Mutter. Sie ist auch die erste, die wir verstehen müssen und über die wir lernen, uns selbst zu verstehen. Wenn sich diese Person emotional allerdings im Grenzbereich zwischen Psychose und Neurose befindet, vor allem dann, wenn es um Situationen von Kränkung und Zurückweisung geht, wachsen die Kinder in einer verwirrenden emotionalen Welt auf. In den ersten 3 Lebensjahren können Kinder noch nicht zwischen dem, was sie glauben, und dem, was ihre Bezugspersonen glauben, unterscheiden. Somit können sie Täuschung noch nicht durchschauen. Ebenso wenig können sie inkongruentes Verhalten verstehen. Wenn also zum Beispiel ein anderes Gefühl von der Mutter gezeigt wird, als das, welches sie empfindet. Oder dass Feindseligkeit durch ein Lächeln kaschiert werden kann. Kinder, die so aufwachsen, können ihre eigene Mutter nicht verstehen und deshalb kaum lernen, sich selbst zu verstehen. Oft kommen sie als Jugendliche oder Erwachsene in Therapie, weil sie sich verwirrt, depressiv oder innerlich fragmentiert fühlen. Dahinter liegt häufig der sehnliche Wunsch, dass ihnen zugehört und geglaubt wird. Heute wird es um die Erlebenswelt dieser Kinder gehen. Und darum, wie sie sich helfen können. Dabei ganz viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zur 34. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hoch erfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema Borderline-Eltern. Kinder, die bei einer Mutter mit Borderline aufwachsen, beginnen ihr Leben häufig mit einer unsicheren Bindung an eine emotional instabile Bezugsperson. Dabei können dies natürlich auch emotional instabile Väter sein. In Bezug auf Borderline übersteigt die Zahl der Mütter die der Väter allerdings um das Doppelte. Männer mit Borderline erhalten aufgrund ihres aggressiven Verhaltens oft eher die Diagnose der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Sie kommen häufiger in Konflikt mit der Justiz und sind häufiger im Gefängnis. Die heutige Folge basiert größtenteils auf den Arbeiten der amerikanischen klinischen Sozialarbeiterin Christine N. Lawson. Diese hat sich in ihrem Buch mit dem Titel Borderline-Mütter und ihre Kinder mit dem Schicksal der Kinder auseinandergesetzt, die bei Borderline-Eltern aufwachsen. Wie der Name nun schon verrät, liegt der Fokus dabei hier auf den Müttern. Angelehnt an die Arbeit von Lawson wird deshalb auch hier der Fokus heute mehr auf den Müttern liegen. Wir werden allerdings auch noch etwas zu den Vätern sagen und an den meisten Stellen eher von Elternteil als von Mutter sprechen, da doch das Allermeiste des Folgenden nicht nur auf Mütter zu münzen ist. Ähnlich der Archetypen von Jung teilt Lawson Mütter mit Borderline in 4 Kategorien ein. Das verwahrloste Kind, die Einsiedlerin, die Königin und die Hexe. Bevor wir diese im Detail betrachten, wollen wir uns grundlegende Punkte anschauen, die häufig die psychodynamische Entwicklung von Kindern mit Borderline-Eltern prägen. Das Ziel dieser Folge ist dabei nicht Stigmatisierung, sondern zu betrachten, wie es für Kinder sein kann, bei einem Elternteil mit Borderline-Struktur aufzuwachsen und welche psychodynamischen Folgen dies haben kann. Die Betonung liegt hier natürlich auf kann, da eine Borderline-Diagnose nicht zwangsläufig bedeutet, dass eine Person nicht durchaus eine gute Elternfigur sein kann. Hier geht es generalisiert um die Verläufe, die gehäuft in der Psychotherapie erlebt und beschrieben werden. Menschen mit Borderline können zudem in vielen Lebensbereichen oft gut funktionieren. Die Rolle der Mutter oder des Vaters stellt sie allerdings oft vor die größte Herausforderung, da sie, wie alle Eltern natürlich, durch ihr Kind immer wieder mit dem eigenen inneren Kind und dessen Erfahrung konfrontiert werden. Am Ende der Folge werden wir auch besprechen, was es braucht, um sich aus der Bindung zu so einem Elternteil zu lösen, beziehungsweise diese zu gestalten. Ängste vor dem Verlassenwerden, vor zu viel Nähe oder dem Zusammenbruch des Selbst, sowie die Neigung, Trennung als Zurückweisung zu empfinden, prägen das Bild einer Borderline-Struktur und können zu Verstrickungen und Konflikten von traumatischem Ausmaß zwischen Eltern mit Borderline und ihren Kindern führen. Kinder müssen sich in ihrer Entwicklung zunehmend loslösen dürfen. Wenn dies aber das Überleben der Mutter oder des Vaters und die Bindung an diese Person bedroht, bleibt das Kind emotional gefangen. Da Borderline-Persönlichkeiten meist selbst in der Kindheit Missbrauch, Vernachlässigung oder traumatischen Verlust erlebt haben, haben sie große Angst vor dem Verlassenwerden, worauf sie häufig mit starker emotionaler Kontrolle reagieren, auch über andere. Das kann so weit gehen, dass sie mit Trennung drohen oder Beziehung abbrechen, um nicht selbst verlassen zu werden. Rigide und manchmal undurchschaubare Regeln sollen das Gegenüber binden, führen bei diesem aber oft zu Verwirrung. Mal soll das Kind sich melden und mal wird das Melden als aufdringlich empfunden. Die Unbeständigkeit und Unberechenbarkeit, die häufig mit Borderline einhergeht, führt bei den Kindern von Borderline-Eltern dazu, dass sie diese nicht als verlässliche Bindungsperson erleben können. Sie können das Verhalten der Eltern nicht vorhersagen, müssen es aber dennoch lernen, während sie gleichzeitig in der Angst leben, verlassen zu werden. Sie wissen nicht sicher, ob sie im nächsten Moment umarmt oder verbal geschlagen werden. Gleichzeitig dürfen sie sich aus der elterlichen Kontrolle nicht entfernen und müssen den Wunsch nach Befreiung und gesunder Autonomie in sich verbergen. Und letztlich, wie Lawson es schreibt, ohne Struktur und Vorhersagbarkeit in der emotionalen Welt des Kindes fehlt ihm die Realitätsbasis, auf der es Selbstachtung und Sicherheit entwickeln kann. Dabei kann es sein, dass die Sichtweise des Elternteils derart verzerrt ist, dass der Realitätsbezug situativ verloren geht und die Erwartung an das Kind ist, dass diese Sichtweise, so verzerrt diese auch sein mag, akzeptiert und bestärkt wird. In ganz schlimmen Fällen stürzt ein Elternteil das Kind so in eine furchtbare Situation. Das Kind fühlt sich hilflos und verwirrt, hat vielleicht selbst das Gefühl, etwas Unrechtes getan zu haben. Wir haben in Folge 32 gehört, dass langanhaltender, heftiger Stress den Teil des Gehirns beschädigen kann, der für die Erinnerung zuständig ist. So kann es sein, dass Eltern mit Borderline heftige Gefühlsausbrüche haben, an die sie sich später nicht mehr erinnern. Für die Eltern ist es deshalb schwer, aus Erfahrung zu lernen. Für die Kinder ist dies tief verunsichernd. Sie zweifeln an ihrer Wahrnehmung, weil diese keine Bestätigung findet. Da starker Stress in der Kindheit auch das Immunsystem nachhaltig schädigen kann, stehen Kinder mit Borderline-Eltern in erhöhter Gefahr, körperliche und emotionale Störungen zu entwickeln, vor allem stressbedingte, wie zum Beispiel Migräne. Besonders hervorzuheben sind die Gefühle von Scham, Angst, Schuld und Wut. Eltern mit Borderline-Struktur projizieren nicht selten eigene Scham durch Herabwürdigung auf ihre Kinder. Das Gefühl von Scham löscht das Recht auf eigene Existenz aus und kann zu selbstzerstörerischen Tendenzen führen. Gleichzeitig erleben die Kinder oft Ängste, dass so ein Elternteil sich etwas antun oder sie verlassen könnte. Auch hier lässt sich häufig eine Umkehr vermuten, bei der Verlassenheitsängste von Bezugspersonen auf die Kinder übertragen werden. Gleichzeitig gibt es Fälle, in denen die Kinder auch Angst haben müssen, selbst verletzt zu werden. Solche Kinder sind konstant damit beschäftigt, die Stimmung ihrer Bezugsperson zu erahnen, um so eine Krise oder einen Angriff zu verhindern. Nutzen die Eltern die Angst der Kinder, um Kontrolle über sie auszuüben, zerstören sie das Vertrauen der Kinder, wodurch diese lernen, ihr Inneres aus Selbstschutz zu verbergen. Kontrolle kann auch über Schuld ausgeübt werden. Wenn Eltern mit Liebesentzug, Kontaktabbruch, Strafe oder Selbstverletzung drohen, wenn sich die Kinder nicht unterwerfen oder ihre Liebe beweisen. Nach dem Motto, wenn du mich liebst, hast du immer erreichbar zu sein. Solche Kinder sind oft extrem verzweifelt, weil sie von niemandem in ihrem Leid gesehen werden. Die massive Wut, die naturgemäß entsteht und sich gegen solch einen Elternteil richtet, kann so keinen Raum bekommen. Und die Kinder lernen, auch ihre Wut zu unterdrücken. Aus Angst vor ihrer Intensität. Eltern, die zu emotionaler Manipulation und Verzerrung neigen, dabei in anderen Bereichen aber gut funktionieren, schaffen nicht selten eine Fassade der Normalität oder stellen sich nach außen hin gar selbst als Opfer dar, wodurch die Kinder ebenso mit ihrer Not und ihrem Erleben alleine bleiben. Kinder erleben sich so, wie sie es durch die Augen der Eltern gespiegelt bekommen. Wenn diese aber nicht an das Gute in sich glauben können, können sie es bei ihren Kindern auch nicht. Die Folge können selbstzerstörerische Verhaltensweisen sein. Die Kinder verinnerlichen negative Überzeugungen von sich. Sie können Schwarz und Weiß nicht integrieren und sich selbst auch nicht beruhigen, weil ihre Eltern es auch nicht können. Stattdessen unterdrücken sie ihre Ängste, um zum Beispiel die Mutter zu beruhigen. Ist das Kind häufig den ungezügelten Gefühlsausbrüchen oder sogar psychotischen Episoden der Eltern ausgeliefert, kann es sein, dass es aus Selbstschutz abstumpft, kaum noch etwas fühlt oder zu dissoziieren beginnt. Mit einem psychotischen Elternteil alleine zu sein, ist eine grauenvolle Erfahrung. Ebenfalls zu nennen ist der Mechanismus der Spaltung. Nicht selten werden die verschiedenen Kinder von Borderline-Eltern aufgespalten. Ein Kind wird als nur gut wahrgenommen und behandelt, das andere Kind als nur schlecht und unzuverlässig. Hierbei handelt es sich um Projektionen des Elternteils auf die Kinder, bei denen das erste Kind unter Druck gesetzt wird, sich den Wünschen entsprechend zu verhalten, um nicht selbst in die entwertete Rolle zu rutschen. Gleichzeitig hat dieses Kind dem anderen gegenüber Schuldgefühle, da es von den Attacken und Abwertungen verschont bleibt, eine Art Überlebensschuld, und kommt unter anderem auch dadurch in die Position der emotionalen Versorgung anderer. Es soll die Eltern bekräftigen und sich um sie und das Geschwisterkind kümmern. Wir würden sagen, es parentifiziert. Das heißt, dass es gelernt hat, den Eltern gegenüber die Elternfunktion zu übernehmen. In vielen Fällen bekommt es vermittelt, dass nur er oder sie die Macht hat, die Bezugsperson zu retten. Die nur positiven Zuschreibungen fühlen sich aber nicht authentisch an, weil sie es nicht sind. So verinnerlicht das nur gute Kind, dass sich die Bezugsperson irrt und das im Kern eigentlich nicht gut ist, nicht gut sein kann. Es gibt sich als Resultat zunehmend noch mehr Mühe, durch Leistung zu gefallen. Außerdem wird es unfähig, sich selbst etwas Gutes zu gönnen, weil es verinnerlicht hat, schon so viel bekommen zu haben, ohne ein Recht darauf zu haben. Befriedigungen gehen mit Schuldgefühlen einher. Diese Menschen haben so sehr Angst, andere zu enttäuschen, dass sie schlimme Chefs, Umgebung und Partner aushalten, statt sich zu trennen. Das nur gute Kind entwickelt dann selbst vielleicht keine Borderline-Struktur, aber wird dennoch Konflikte in Bezug auf Selbstwert und Selbstbehauptung erleben, sowie anfällig sein für Depression und Burnout. Die Bezugsperson lebt durch das nur gute Kind und sucht Bestätigung durch dessen Leistung. Dadurch bekommt das Kind das Gefühl, verschlungen zu werden, während es gleichzeitig Angst hat, die Mutter oder den Vater durch eine Ablösung zu verraten. Entsprechend kümmert sich die Bezugsperson aber meist nur auf Grundlage der eigenen Bedürfnisse um das Kind. So nach dem Motto, das Kind soll eine Jacke tragen, weil der Mutter kalt ist. Auf der anderen Seite erlebt sich das nur schlechte Kind als kontinuierlich versagend. Es bekommt die abgespaltenen Selbstanteile des Elternteils zugeschoben und erlebt sich dadurch nicht selten tatsächlich als das böse Kind, dem nichts gelingt. Zusätzlich erlebt es durch das elterliche Verhalten, dass es diese Rolle verdient hat. Es hat im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder es identifiziert sich mit dem Bösen oder es kämpft dagegen an, indem es versucht, nur Gutes zu tun. Auch hier entwickelt sich ein Schuldgefühl. Durch die Identifikation mit dem zugeschobenen Bösen entwickelt das Kind nicht selten selbst eine Borderline-Struktur. Es ist normal für Eltern, dass sie Erfahrungen mit anderen Bezugspersonen auf die eigenen Kinder übertragen. Ausreichend reife Eltern schaffen es aber, diese Übertragung gegenüber dem Kind abzubauen, wenn sie das tatsächliche Selbst des Kindes wahrnehmen. Diesen Punkt haben wir in der letzten Folge noch weiter ausgeführt, unter dem Stichwort des fremden Selbst. All dies kann ebenso zu gewaltigen Konflikten zwischen den Geschwistern führen. Die Spaltung kann aber auch nur ein Kind betreffen, wenn dieses mal geliebt und plötzlich verteufelt wird. Je nachdem, ob es sich entsprechend der meist verzerrten elterlichen Sicht verhält. Hierzu aber gleich noch mehr. Entscheidend für eine gesunde Entwicklung, beziehungsweise die Frage, ob sich ein Erlebnis traumatisch in dem Sinne niederschlägt, dass eine Persönlichkeitsstörung entsteht, ist das Maß an psychologischer Unterstützung nach dem Ereignis, sowie die Überzeugung, geliebt zu werden. Unerträglicher Schmerz, der ausgedrückt und akzeptiert wird, wird erträglich. Fehlt dies und hat das Kind keine Möglichkeit, seinen Schmerz auszudrücken, weil die Eltern selbst nicht an das Gute in sich glauben können und sich auch nicht beruhigen können, kann dieser Schmerz zu einem Vulkan werden, dessen Lava sich in den Kern der Persönlichkeit brennt und in bestimmten Situationen verheerend explodiert. All dies sind Punkte, die das Leben eines Kindes mit Borderline-Eltern prägen können, aber nicht müssen. Wir haben in Folge 32 bereits gehört, dass es nicht die eine Ausprägung von Borderline gibt, sondern dass es sich stets um individuelle Ausprägung einer Persönlichkeit und somit auch ein individuelles Leben handelt. Deshalb sind die nun folgenden vier Kategorien, die Lawson beschreibt, als Versuch der Einordnung und Strukturierung zu verstehen. Sie selbst merkt an, dass diese vier Typen von Borderline-Müttern nicht klar getrennt sind und auch nicht immer in exakt dieser Form auftreten. Sie können überlappen, sich verändern oder nur situativ auftreten. Klinisch sind sie aber hilfreich, weil sie detailliert die Erfahrungen widerspiegeln, die die Kinder mit ihren Müttern machen oder Vätern. Ebenso zeigen sie psychodynamische Erklärungen auf, die dabei helfen, Verständnis für diese Kinder und ihre Eltern zu entwickeln. Das ist auch für Psychotherapeutinnen wichtig, um das Gegenüber im Therapiezimmer besser zu verstehen. Zwar spielen die Gefühle von Angst, Leere, Wut und Hilflosigkeit eine Rolle bei allen Borderline-Persönlichkeiten. In der Regel tritt jedoch einer dieser Aspekte besonders in den Vordergrund. Das primäre Gefühl des verwahrlosten Kindes, der ersten Kategorie von Borderline-Eltern nach Lawson, ist Hilflosigkeit. Zitat: Wie Aschenputtel hat das verwahrloste Kind die Erfahrung gemacht, dass unterwürfiges Verhalten die am besten geeignete Reaktion auf eine unterdrückende Umgebung war. Es hat die Kindheit überlebt, indem es sich in eine hoffnungslose Situation ergeben hat, und sein Sicherheitsgefühl knüpfte sich paradoxerweise an diese Ergebung. Als Erwachsene geht das verwahrloste Kind deshalb von vornherein vom schlimmsten Fall aus, selbst wenn dieser gar nicht eintritt. Es ist typisch für Borderline-Persönlichkeiten, die Empfindung zu haben, in den eigenen Gefühlen zu versinken und ums Überleben zu kämpfen. Menschen vom Persönlichkeitstyp verwahrlostes Kind greifen in solchen Momenten nach allem, was Halt gibt. Durch Erfahrung von Trauma und Missbrauch haben sie gelernt, ihre Wut hinter Traurigkeit zu verstecken. So neigen sie zu Depression, Rückzug und Isolation, wirken in guten Momenten nach außen allerdings umgänglich und freundlich. In den Rückzugsphasen neigen sie zu Selbstverletzung, gefahrvollem Verhalten und Drogenkonsum, auch um sich selbst zu trösten. Das verwahrloste Kind erzeugt beim Gegenüber zudem oft Mitgefühl. In Momenten der Kränkung, Enttäuschung oder Bedrohung kann die unterdrückte Wut allerdings heftig hervorbrechen und das Gegenüber wie aus dem Nichts überraschen. Dies kann schnell passieren, da sich Menschen von diesem Typus oft als Versager oder wertlos empfinden und sehr von der Zustimmung des Umfeldes abhängig sind, weshalb sie hier nicht selten übersensibel reagieren. Ebenfalls nicht selten erleben sie sich als verflucht und haben Schwierigkeiten, die Konsequenzen ihres Verhaltens abzuschätzen. Durch den inneren Wunsch nach Halt und Hoffnung flattern diese Persönlichkeiten häufig herum, sind leicht zugänglich und verführen das Gegenüber auch nicht selten dadurch, dass sie zu viel von sich preisgeben. Dabei gelingt es ihnen oft nicht, eigene Grenzen wahrzunehmen und sich zu schützen. Durch eine starke Fantasie interpretieren sie oft zu viel in die Beziehung zu potenziellen Partnern hinein. Und durch den verzweifelten Wunsch nach Liebe scheinen sie immer wieder in ausbeuterischen Beziehungen und gefährlichen Situationen zu landen. Echter Kontakt entsteht zudem nur selten, da die Nähe ebenfalls bedrohlich ist. Das verwahrloste Kind muss unbewusst im Zustand der Hilflosigkeit verbleiben, damit es sich sicher fühlen kann. Die Hilflosigkeit ist eine Abwehr gegen Nähe und gegen Verlust. Gleichzeitig würde Hilfe annehmen und Nähe zulassen mit einem Gefühl von Kontrollverlust einhergehen. So bleibt es unnahbar und in der Position des Opfers, was beim Gegenüber ein Gefühl von Hilflosigkeit auslöst. Diese Hilflosigkeit zusammen mit der starken Angst vor Nähe treibt potenzielle Partnerinnen nicht selten wieder weg. Häufig spielen auch anorektische Essstörungen eine Rolle, da das Gute bzw. Nährende nicht bei sich gehalten werden kann. Es muss wieder von sich gestoßen werden. Da Menschen vom Typ verwahrlostes Kind anderen kaum vertrauen, identifizieren sie sich häufig nicht mit anderen Erwachsenen, sondern eher mit Kindern sowie verwahrlosten Tieren oder den Opfern von Verbrechen. All dies spiegelt uns den Konflikt aus dem verzweifelten Wunsch nach Nähe und der massiven Angst vor eben dieser Nähe. Die Kinder solcher Eltern haben oft das Gefühl zu ersticken. Die Hilflosigkeit der Mutter, ihre Passivität sowie die Tendenz, sich ständig in Gefahr zu bringen, schlimme Beziehungen einzugehen oder vermeidbare Situationen und Krankheiten anzuziehen, lässt die Kinder ebenso hilflos werden. Sie können die Mutter nicht retten, versuchen es aber trotzdem. Sie übernehmen die emotionale und strukturelle Verantwortung für die Mutter, ohne zu wissen, wo die Grenzen liegen. Auch als Erwachsene übernehmen sie zum Beispiel die Verantwortung für die finanziellen Probleme der Mutter. Tragischerweise kann so ein Elternteil häufig nicht sehen, dass das eigene Verhalten die Entwicklung des Kindes behindert. Nicht selten unterdrücken diese Kinder, ebenso wie der Elternteil, ihre Wut und ihren Frust über deren Verhalten. Die eigene Daseinsberechtigung zu fühlen, unabhängig von der Versorgung anderer, bereitet ihnen Probleme. Außerdem werden sie selbst schnell zu Opfern, da sie zum einen nicht lernen, eigene Grenzen zu spüren und zum anderen durch die Mutter oder den Vater nicht selten ebenfalls in gefährliche Situationen kommen. Die Sicherheit solcher Kinder hängt dann von deren eigener Fähigkeit ab, auf sich aufzupassen, wodurch diese quasi pseudo-erwachsen werden und selbst verinnerlichen, dass sie niemandem vertrauen können. Sie lernen, für sich selbst zu sorgen, weil die Mutter oder der Vater vom Leben überwältigt wird. Als Erwachsene sind solche Kinder innerlich oft emotional distanziert oder in ständiger Sorge. Sie können dazu neigen, potenzielle PartnerInnen unbewusst zu verführen oder alles Erotische zu vermeiden. Dies ist wieder das Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz. Es kann aber auch sein, und dies betrifft nicht selten die Söhne mehr als die Töchter, dass sich solch ein Kind gegen die Mutter oder den Vater auflehnt und zunehmend zu unregulierter Aggression neigt, um sich zu schützen. Dies hat dann ebenso den Charakter eines Überlebensmechanismus, der, weil es niemanden gibt, der diese Gefühle reguliert, dazu führen kann, dass das Kind in Konflikt mit dem Umfeld und der Justiz gerät. Statt dem Opfer wird es dann zum Täter und auch so gesehen. Was dabei allzu häufig nicht gesehen wird, ist die Not, aus welcher dieses Verhalten resultierte. Wir haben schon gehört, dass Schuld oft eine wichtige Rolle spielt. Das suchthafte Verhalten des verwahrlosten Kindes sowie das Gefühl, nicht gut genug zu sein, führen schnell zu Schuldgefühlen. Diesen kann selbstverletzendes Verhalten folgen, ebenso wie eine Tendenz, den Kindern alles geben zu wollen und sie nicht zu begrenzen, um nicht verlassen zu werden. Dies löst wiederum bei den Kindern Schuldgefühle aus und erschwert ihnen die nötige Ablösung. Im Erwachsenenalter kann dies dazu führen, dass das Nein einer Autoritätsperson schwer zu ertragen ist und dass die eigene Unabhängigkeit von fremder Hilfe zwanghaft aufrechterhalten wird. Paarbeziehungen sind nicht selten durch das gleiche angstvolle Muster bestimmt, welches durch die Mutter oder den Vater erlebt wurde. Die eigene Unabhängigkeit schützt vor schmerzlicher Hoffnung. So fällt es den Kindern des verwahrlosten Kindes ebenso schwer zu genießen und an die eigene Liebenswürdigkeit zu glauben. Stattdessen werden sie häufig zu Erwachsenen, die äußerst hart mit sich sind. Sie machen sich selbst zu Opfern, da sie sich nichts gönnen und für andere aufopfern. Die Weltsicht eines solchen Menschen ist durch die Hoffnungslosigkeit der Mutter oder des Vaters meist entweder von Trauer oder zynischer Resignation geprägt, da diese mehr Sicherheit bietet als Hoffnung oder Wut. Es kann sich aber auch ein ähnlicher Versuch zeigen, der Realität in die Fantasie zu entfliehen, wie es die Mutter bzw. der Vater tat, zum Beispiel durch die Suche nach dem idealisierten Märchenpartner. Diese Suche schlägt dann schnell in Enttäuschung um, da echte Menschen nicht ideal sind. Depression, Angst und Schuld sind ständige Begleiter des verwahrlosten Kindes und ebenso von dessen Kindern. Statt zu vermitteln, dass das Leben schwer sein kann, lautet die Botschaft: Das Leben ist hoffnungslos. Im Gegensatz zu Menschen vom Typ verwahrlostes Kind, deren Verletzlichkeit sich in unbeständigem, zerbrechlichen und launenhaftem Verhalten zeigen kann, schaffen Menschen vom Typ Einsiedler eine äußerst harte Schale um sich herum. Aus Angst vor Feindseligkeit schützt so jemand sich streng und wirkt nach außen hin unabhängig, getrieben und unnahbar. Das dominante Gefühl des Einsiedlers ist Angst. Nach dem Motto: Es ist sicherer, nicht zu fühlen und nicht zuzulassen, dass die Welt einen berührt. So sind Menschen von diesem Typ innerlich stets in Sorge, Misstrauen der Welt und haben unrealistisch hohe Ansprüche an sich und andere. Wo das verwahrloste Kind zu viel von sich preisgibt, gibt der oder die Einsiedlerin kaum etwas von sich preis. Obwohl sie aus Sicherheit die Einsamkeit wählt, hat die Einsiedlerin innerlich dennoch auch den verzweifelten Wunsch nach Bindung. Das führt dazu, dass sie zwar Bestätigung braucht, aber oft unfähig ist, diese anzunehmen. Einsiedlerinnen wollen allein gelassen, aber nicht verlassen werden. Durch frühe Erfahrung von Misshandlung und Bedrohung ist er oder sie stets in Alarmbereitschaft und misstraut allem, was die eigene Kontrolle einschränkt. So entwickelt ein Einsiedler nicht selten verschiedene Phobien, die ihn oder sie am Entspannen und Eingehen von Beziehungen hindern. Dabei können die Ängste des Einsiedlers nicht selten paranoide Züge annehmen. Die übertriebene Vorsicht, auch im Hinblick auf die Gesundheit der eigenen Kinder, führt dazu, dass diese kein realistisches Gefühl für das eigene Wohlempfinden entwickeln können. Solche Kinder reagieren zum Beispiel auf Schmerzen mit extremen Reaktionen oder gar nicht. Wie die Eltern neigen dann auch die Kinder zur Entwicklung von Zwängen. Durch die Identifikation mit der Arbeit, mit Hobbys oder einer idealisierten Partnerfigur versucht ein Einsiedler, das eigene Selbst zusammenzuhalten. Die größte Qual ist das Gefühl, in der eigenen Angst nicht gesehen zu werden und damit alleine in der Welt zu sein, verloren in sich und den eigenen Ängsten. Zu dieser Angst gehört vor allem Verfolgungsangst. Die frühen Bezugspersonen waren zeitgleich Beschützer und Verfolger. Durch Projektion überträgt sich diese innere Erfahrung nach außen. Andere Menschen oder ganze Personengruppen werden als verfolgend empfunden, im Versuch, einen inneren Angreifer abzuwehren. Einsiedler erwarten, dass ihnen das weggenommen wird, was sie zum Überleben brauchen. Dadurch wird ihnen oft Selbstsüchtigkeit vorgeworfen, wenn sie das eigene zwanghaft beschützen. Das gilt ebenso für das eigene Innere. Zwar fürchtet ein Einsiedler verschlungen zu werden, verschlingt aber selbst das Umfeld mit der eigenen Angst. Versuchen zum Beispiel ihre Kinder sich zu lösen, reagiert er oder sie mit Wut und stößt diese nicht selten von sich. Da ein Einsiedler das eigene Verhalten als gerechtfertigte Selbstverteidigung empfindet, entschuldigt er oder sie sich kaum. So wird die Wahrnehmung der Kinder, dass an dem Verhalten der Mutter bzw. des Vaters etwas nicht stimmt, nicht bestätigt. Ohne diese Korrektur beginnen die Kinder, wie wir es vorhin schon gehört haben, selbst die Verantwortung für etwaige Krisen auf sich zu nehmen. Da Kontrolle und Besitzergreifung so wichtig für Menschen vom Typ Einsiedler sind, schrecken sie häufig weniger vor Suizid zurück, da dies als letzter Akt des freien Willens empfunden wird. Nicht selten stehen auch unausgesprochene Suiziddrohungen im Raum, die das Gegenüber unter massiven Druck setzen. Da Nähe so bedrohlich ist, kann es sein, dass Therapien gerade dann abgebrochen werden, wenn Vertrauen entsteht. Wie es für Menschen mit Borderline charakteristisch ist, ringen auch Einsiedler damit, von ihren Gefühlen nicht überflutet zu werden. Ihre unterdrückte massive Wut zeigt sich oft in Selbstverletzung und ihre große Angst in übermäßigen Grübeleien oder sie richtet sich auf äußere Objekte, die dann als Ursache des Übels empfunden werden. Urvertrauen und Trost fehlen diesen Menschen. Sie reagieren deshalb übertrieben auf Schmerzen und potenzielle Bedrohung. Nicht wegen dem eigentlichen Schmerz, aber wegen der Angst vor Kontrollverlust, die sie nicht halten können. Wenn ein Einsiedler Angst hat, gewinnen feindselige Gefühle in ihr oder ihm die Oberhand. Das Leben kann gefährlich sein. Was die Einsiedler ihren Kindern aber mitgeben, ist, dass das Leben eine überwältigende Gefahr ist. So gewöhnen sich die Kinder entweder an ein überhöhtes Angstniveau als Normalzustand oder rebellieren gegen die negativen Botschaften der Mutter oder des Vaters, indem sie sich absichtlich in Gefahr bringen. Andere beschützen die Mutter oder den Vater, weil sie deren Angst spüren und leiden deshalb an akuten Trennungsängsten und Schuldgefühlen. Auch hier werden die Kinder in ihrer Entwicklung behindert. Sie können nicht adäquat die Welt erkunden, Fehler machen und aus Erfahrung lernen. Gefahren realistisch einzuschätzen, ebenso wie neurotische und gesunde Ängste zu unterscheiden, fällt ihnen meist schwer. Und sie internalisieren eine Ängstlichkeit, ohne zu verstehen, was sie eigentlich fürchten. Die Kinder erhalten so die Botschaft, dass sie nicht fähig sind, das Leben zu bewältigen. Der Aspekt der fehlenden elterlichen Spiegelung steht im Zentrum von Menschen vom Borderline-Typ König oder Königin und dadurch das Gefühl innerer Leere. Es geht um Persönlichkeiten, die danach dürsten, gesehen zu werden und gezwungen sind, sich darzustellen. Die unbewusste Hoffnung ist, dass durch die Bewunderung von außen dem inneren Gefühl der Wertlosigkeit entgegengewirkt werden kann. Durch das Verlangen nach Sonderbehandlung, Wutanfälle und viel Druck wird versucht, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Lawson beschreibt dies als tief verankerte orale Gier. Zitat: Ausgehungert, frustriert und längst nicht mehr fähig, sich selbst zu beruhigen und zu trösten, schlägt das Kind um sich, grapscht und wimmert, bis die Brustwarze schließlich fest und vielleicht zu tief in seinen Mund geschoben wird. Es hustet, würgt, verschluckt sich und spuckt. Die ihm entgleitende Brust stets im Blick, wie ein Wolf, der seine Beute bewacht. In ähnlicher Weise hält die Königin fest, was ihr gehört, und nimmt sich mehr, als sie braucht. Die massive Wut und die Fähigkeit zur Manipulation versetzen ihre Kinder in Angst. Der Druck, den sie aufbauen kann, bricht bei anderen Menschen den Widerstand, weil es schlicht leichter ist, ihr nachzugeben. Menschen von diesem Typ können heftigst und ständig mit anderen konkurrieren, andere Menschen ausnutzen, um sich selbst zu erhöhen und sich unendlich viel nehmen, weil sie das Gefühl haben, als Kind beraubt worden zu sein. Eine innere Wahrnehmung, die in den allermeisten Fällen noch zutrifft. Diese Menschen haben tatsächlich zu wenig bekommen. Ihr Gefühl von Leere kommt aus der frühen Deprivation und löst Wut aus. Risikoverhalten, Drogenkonsum und rücksichtsloses Fahren oder sinnloses Geld ausgeben sind hier nicht nur Versuche, sich zu trösten, sondern Ausdruck von impulsiver Wut und einer niedrigen Frustrationsschwelle. Diese häufige Wut und Anspannung führt vermehrt zu körperlichen Ausdrucksformen wie Migräne, Kolitis, Gelenkschmerzen oder Fibromyalgie. Die Entwertung derer, die sie nicht bestärken, unter Druck, den die Königin und Könige aufbauen, dient abermals der Kontrolle. Wie die anderen Persönlichkeitstypen auch, kämpfen auch diese Menschen ums Überleben. Die erlebte Deprivation beeinflusst aber auch das moralische Empfinden, weshalb selten korrektive Schuldgefühle für das eigene Verhalten vorhanden sind. Weil ein Elternteil vom Typ Königin oder König die eigenen Kinder nicht adäquat spiegeln kann, müssen die Kinder dies für den Elternteil übernehmen. Die elterliche Spiegelung, das Gefühl, geliebt zu werden und etwas Besonderes zu sein, ist dabei aber etwas Notwendiges für die eigene gesunde Entwicklung von Kindern, die sich aufmachen wollen, in die Welt zu gehen. Da solche Eltern in der eigenen Suche nach Spiegelung gefangen sind und ihre Gunst oft nur denen geben, die sie bestätigen, und auch die Kinder eher zu Spielkarten dieser Suche werden, fühlen diese sich entwertet und missbraucht. Sie müssen der Mutter oder dem Vater loyal sein, um nicht fallen gelassen oder bestraft zu werden, dürfen aber keine Loyalität erwarten. Die grenzüberschreitende, oft antisoziale Kontrolle der Königin dient aber auch zur Abwehr eigener Angst um Verlassenwerden. Im Vergleich zum verwahrlosten Kind und der Einsiedlerin gibt die Königin allerdings niemals auf in ihrem Bestreben nach Wiedergutmachung. Deshalb ist sie die wohl am wenigsten Suizidgefährdete. Ihre Kinder werden nicht selten zu Perfektionisten, um den Ansprüchen der Mutter zu genügen, nur um immer wieder zu erfahren, doch fallen gelassen zu werden. Sie gibt ihren Kindern mit, dass sich alles um sie dreht. Okay, erstmalig in der Geschichte dieses Podcastes möchte ich an dieser Stelle kurz innehalten und eine Warnung aussprechen. Der nun folgende vierte Typ der von Lawsons beschriebenen Borderline-Persönlichkeiten beschreibt die vernichtendsten und erschütterndsten Ausprägungen, die eine Borderline-Struktur annehmen kann. Dies betrifft die geringste Zahl der Betroffenen, welche kaum in ambulanten Psychotherapien auftauchen. Aber da das nun folgende durchaus verstörend sein kann, mag es ratsam sein, 5 Minuten nach vorne zu springen. Der Grund ist, dass es um einen Typ Menschen geht, der die eigenen Kinder nicht nur psychisch, sondern auch leiblich opfern würde, um nicht verlassen zu werden oder um sich vor der Flut der eigenen Gefühle zu schützen. Lawson nennt diesen Typ Hexe und beschreibt damit Menschen, die aus Angst und Verzweiflung heraus dazu fähig sind, das Leben der eigenen Kinder zu gefährden, diese verbal aufs Schärfste zu verletzen und auch körperlich zu misshandeln oder ihnen sogar das Leben zu nehmen. Lawson verwendet den Begriff Hexe dabei auch in Anlehnung an die griechische Sage der Medea, einer Mutter, die ihre beiden Söhne ermordete, um ihren treulosen Ehemann zu bestrafen. Niemand will glauben, dass eine Mutter ihr eigenes Kind opfern könnte, am allerwenigsten das Kind selbst. Der Persönlichkeitszug der Hexe zeigt sich meist, wenn es keine Zeugen gibt und Mutter oder Vater und Kind alleine sind. So gibt es oft niemanden, der davon weiß, und die Kinder wachsen mit der Erfahrung auf, dass man ihnen nicht glaubt. Diese Kinder unterdrücken ihre Erinnerung, und das erlebte Grauen wird nicht selten zu Hass. Es scheinen vor allem Söhne zu sein, die durch solche Erfahrungen zu Mördern heranwachsen. Mädchen richten diesen Hass meist eher gegen sich selbst und neigen zu Selbstverletzung. Diese Kinder haben keinen sicheren Hafen, sondern sind in einem geheimen Krieg gefangen. Es kann nicht überbetont werden, wie wichtig es für diese Kinder ist, in ihren Gefühlen verstanden zu werden. Die Angst vom Verlassenwerden und vor Vernichtung sowie die Angewiesenheit auf das stabilisierende Gegenüber gehören zum Kern der Borderline-Persönlichkeit. Da diese Angst gerade für Menschen vom Typ Hexe schlimmer ist als der Tod, ist Mord für sie eine reale Option. Hass- und Rachegefühle können stärker sein als die elterlichen Schutzinstinkte. Dies spüren die Kinder solcher Eltern. Andere in Angst und Schrecken zu versetzen, geht hier mit Stolz und Kontrolle sowie Zusammenhalt des fragilen inneren Selbst einher. Menschen vom Typ Hexe versuchen so etwas zurückzubekommen, von dem sie empfinden, man habe es ihnen irgendwann weggenommen, sowie andere durch die Angst zu binden. Mütter von diesem Typ können zum Beispiel extrem eifersüchtig auf die Bindung zwischen ihrer Tochter und deren Vater sein. Die Existenz des Kindes empfinden sie in bestimmten Situationen als Bedrohung für die eigene Existenz. Durch nicht selten falsche Beschuldigungen und Manipulationen versucht sie, das für sie bedrohliche Band zwischen den beiden zu zerschlagen. Die Tochter lernt, dass sie ihren Vater nicht liebhaben darf. Die Bestrafungen der Mutter sind unvorhersehbar und verwirrend. Eine ödipale Ablösung ist solchen Kindern so kaum möglich. Der primäre emotionale Zustand der Hexe ist vernichtende Wut, ohne ein korrigierendes Schuldgefühl. Dabei ist sie voller Selbsthass, als Folge einer Kindheit, in der sie sich einer feindseligen und sadistischen Bezugsperson unterwerfen musste. Er oder sie gibt dies an die Kinder weiter und lockt sie in die gleiche sadistische Falle. Zum Beispiel, indem ein Vater sein Kind dazu bringt, ihm zu verraten, was diesem am wichtigsten ist, um es dann zu zerstören. Auch hier lernen die Kinder, das, was sie lieben, in sich zu verbergen und nicht zu zeigen. Zudem erleben sie massive Hoffnungslosigkeit, da es für sie meist keinen Ausweg gibt. Sie werden bestraft, wenn sie zurückschlagen. Sie werden bestraft, wenn sie sich selbst verletzen. Sie werden bestraft, wenn sie jemand anderen schlagen. Die Wut darf nicht gezeigt werden, wodurch sie zu etwas Toxischem wird, was die Kinder selbst und deren Umfeld zunehmend vergiftet. Die Stimmung der Hexe kann plötzlich umschlagen. Aus Liebe kann plötzlich Hass werden. Nicht alle Menschen von diesem Typ bedrohen das körperliche Leben ihrer Kinder, wohl aber das seelische. Verbannung und Depersonalisierung kommen hier häufig vor. So wird zum Beispiel nur noch von dem Kind gesprochen statt meine Tochter. Innerlich ist dies für ein Kind gleichbedeutend mit dem Tod. Selbstverachtung und die Überzeugung, böse zu sein, sind die innere Erfahrung der Hexe. Dies führt zu einer sadomasochistischen Charakterstruktur, die sich auch in der Therapie zeigt. Nicht selten fordern sie ihre Therapeuten heraus oder attackieren ihn, um Strafe und Zurückweisung zu provozieren. Die destruktiven Impulse sind derart mächtig, dass ihnen oft nicht möglich ist, Hilfe anzunehmen. Sie können das Gute in sich nicht wahrnehmen und deshalb auch nicht in ihren Kindern. Nicht selten spalten sie in Gut und Böse, so wie wir es vorhin gehört haben, projizieren das Böse, insbesondere ihren Selbsthass, dabei auf eins ihrer Kinder und wollen dann dieses wegschließen oder vernichten. Weil die Kinder dies verinnerlichen und es der Instinkt eines Kindes ist, die elterliche Bezugsperson zu schützen, glaubt das Kind, zu Recht bestraft zu werden. Hinzu kommt, dass Opfer von chronischem Missbrauch Liebe und Hass zu verwechseln beginnen. Diese Kinder erwarten von Personen, die sie lieben, verletzt zu werden. Die Angst, verletzt zu werden, kann dabei aber so unerträglich sein, dass die geliebte Person kontrolliert werden muss, um sich zu schützen. Durch emotionalen Druck bringt eine Person von diesem Persönlichkeitstyp ihr Umfeld oft dazu, sich mit ihr gegen ein verhasstes Objekt zu verbünden. Gleichzeitig maskiert der Hass eigentlich die große innere Angst. Das Motto, welches solch ein Elternteil den Kindern mitgibt, lautet: Das Leben ist Krieg. Gibt es bei diesen vier Untertypen nun eigentlich einen Unterschied zwischen Müttern und Vätern? Ja und nein. Prinzipiell können diese Typen alle Elternteile betreffen. Lawson verweist darauf, dass es aber eine Tendenz gibt, dass Mütter mit Borderline eher zu emotionalem Missbrauch neigen, während Väter mit Borderline im Vergleich öfter körperlich misshandelnd agieren. Dem körperlichen Missbrauch folge dann häufig ein starkes Schulderleben des Vaters, welcher dann in Tränen ausbreche und Besserung verspreche. Ob Mutter oder Vater, es ist für ein Kind essentiell, sich in einer Beziehung zu einer Bezugsperson gehalten zu fühlen, in der beide Glück und Befriedigung finden. Die Kinder von Borderline-Eltern geraten hingegen nicht selten in nervöse Anspannung, wenn sie bereits die Stimme dieser Bezugsperson hören. Sie werden zu Erwachsenen, die stets Höchstleistung von sich erwarten und nicht entspannen können. Sei es Höchstleistung bei der Arbeit, beim Erspüren der Stimmung des anderen, beim Versorgen des anderen, der körperlichen Fitness, bei der Selbstgenügsamkeit und so weiter. Sie werden zu Menschen mit überempfindlichen inneren Alarmanlagen, die den gleichen ungebändigten Ängsten gegenüberstehen wie ihre Eltern. Beim Gegenüber können diese intensiven Gefühle und oft großen Probleme Überwältigung und Angst auslösen, weshalb jeder Nicht-Betroffene sicherlich dazu neigt, sich zu distanzieren. Damit schließe ich auch Therapeutinnen ein. Und auf der einen Seite ist eine gewisse Abgrenzung im Sinne der Bewahrung der eigenen Stabilität wichtig. Auf der anderen Seite, so glaube ich, dürfen wir aber auch nicht den Kontakt zueinander verlieren. Das Fehlen eines empathischen Kontaktes ist ja das Grundproblem. Um Lawson noch einmal zu zitieren: Sobald wir jedoch begreifen, dass die Verhaltensprinzipien, die normales Verhalten bestimmen, unser eigenes eingeschlossen, die gleichen sind wie diejenigen, die das Verhalten von Borderline-Patienten beeinflussen, werden wir eher fähig sein, uns einzufühlen und auf die Probleme, vor die sie uns stellen, mitfühlend reagieren. Für Menschen, die mit konstant intensiver Wut, Eifersucht, Angst und Unterdrückung aufwachsen, wird dies zur Normalität. Sie erwarten nichts anderes in der Welt. Das Leid anzuerkennen muss deshalb auch damit einhergehen, dieses Leid an der Realität zu messen. Zum Beispiel durch die Einordnung, dass es nicht normal ist, so aufzuwachsen und dass es auch anders sein kann. Das Leben kann ein ausreichend gutes sein. Frustration und auch schlimme Verletzungen können erträglich gemacht werden. Zeit kann strukturiert werden. Beziehungen können vertrauensvoll sein. Bisher sprachen wir über einen Elternteil, sei dies Mutter oder Vater. Aber was ist mit dem anderen? Ein anwesender zweiter Elternteil kann durch seine Charakterstruktur die pathologische Dynamik entweder verstärken oder ein gesundes Gegengewicht schaffen. Nicht selten kommt es zu einer kollusiven Teilhabe. Das bedeutet, dass zum Beispiel der Vater die Dynamik zwischen Mutter und Kind unbewusst unterstützt, indem er zum Beispiel eigenen Selbsthass durch die sadistische Mutter auf das Kind projiziert. Dies kann die Form einer Folie à deux annehmen, bei der der eine Partner die irrationalen Ideen und Wahnvorstellungen des anderen Partners übernimmt. Häufig suchen sich Frauen mit Borderline Männer mit narzisstischen Störungen, da letztere die Bewunderung brauchen, und von der anfänglichen Idealisierung angezogen sind. Konflikte entstehen hier zum Beispiel dadurch, dass Menschen mit narzisstischen Störungen oft kaum Nähe zulassen können, was gerade bei Menschen mit Borderline massive Kränkungen und Gefühle der Zurückweisung entstehen lassen kann. Ebenso, weil Menschen mit Borderline sich schnell entwertet und beleidigt fühlen können und Menschen mit narzisstischen Störungen tatsächlich zu Entwertung neigen. Natürlich trifft dies nicht auf alle Partner von Menschen mit Borderline zu. Oft scheint es auch so, als suchen sich Frauen mit Borderline passive Männer. Diese werden von ihr dominiert, halten aber Distanz. Dazu gehört auch, dass sie sich nicht selten aus der Erziehung der Kinder heraushalten und eher als Leerstelle präsent sind. Lawson schreibt hierzu Folgendes. Frauen vom Typ verwahrlostes Kind würden dazu neigen, sich Männer zu suchen, die sie zu retten versuchen. Sie seien mit der Hilflosigkeit dieses Partners identifiziert und würden fantasieren, ihm das geben zu können, was sie selbst gebraucht hätten. Die Einsiedlerin neige dazu, sich einen Partner zu suchen, der sie wiederum rette und beschützt. Sie sei auf dessen mutige Art neidisch und suche die Beruhigung bei ihm. Die Königin suche einen Partner, über dessen Ansehen sie das eigene Ansehen verbessern könne. Die Hexe schließlich suche den Mann, den sie dominieren könne und der sie für ihre Stärke bewundere. Die Kinder von Borderline-Müttern verdrängen oft die Wut auf ihren Vater, um sich nicht gänzlich verwaist zu fühlen. Über die Therapie von Menschen mit Borderline sprachen wir ausführlich in Folge 33. Wir wollen uns zum Schluss aber noch mit der Frage befassen, wie die Kinder von Borderline-Eltern sich später im Leben, wenn sie faktisch nicht mehr von diesen abhängig sind, verhalten können, um sich ausreichend zu schützen und die Mutter oder den Vater dennoch lieben zu können. Eine Aufgabe, die oft paradox erscheint, aber stets im Kern einer solchen Auseinandersetzung angesiedelt ist. Denn egal wie grausam Eltern auch sein mögen, ein Teil im Kind wird diese immer lieben und sich auch immer etwas von ihnen wünschen. Wenn Abhängigkeit mit einem hohen Preis einhergeht, wird verständlich, warum längere Therapien häufig abgebrochen werden. Kinder von Eltern vom Borderline-Typ verwahrlostes Kind haben sich daran gewöhnt, elternlos zu sein. Ebenso ist es schwierig, einem festen Therapieplan zu folgen, wenn das Leben mit Borderline-Eltern voller Strukturlosigkeit war. Das Ziel wäre grundsätzlich, dem Elternteil die Verantwortung für dessen eigenes Leben sowie dessen Tod zurückzugeben. Unbewusste, konditionierte Reaktionen und Schuldgefühle loszulassen, erfordert viel Achtsamkeit und lange Arbeit. Die Ablösung von zum Beispiel einer Mutter mit Borderline kann für diese sehr bedrohlich sein. Und dadurch ist sie dem Kind auch im Erwachsenenalter nicht einfach möglich. In einer Therapie wird es darum gehen, Grenzen klar zu spüren und zu vertreten. Die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, sowie für die eigenen Bedürfnisse, die eigene Wahrnehmung und das eigene Verhalten. Dazu gehört zu lernen, unpassendes und unangenehmes Verhalten des Elternteils nicht zu ignorieren, sondern es zu benennen. Für eine Ablösung, die ein eigenes Leben erlaubt, wird es in der Therapie und auch darüber hinaus um die folgenden drei Schritte gehen. Erstens, eine klare Getrenntheit schaffen zwischen dem Elternteil und sich selbst. Dies ist nicht nur räumlich zu verstehen, sondern auch innerlich. Zum Beispiel durch Abgrenzung von den Ängsten der Mutter, da das Nachgeben das destruktive Verhalten noch verstärkt. Hierbei verweist Lawson auf den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Während Mitleid aus einer erhobenen Position nach unten hin ausgesprochen wird, zeigt Mitgefühl, dass wir Leid fühlen für das, was geschah. Mitgefühl vermittelt aber auch Vertrauen in die Fähigkeit des Leidenden, mit der Situation fertig zu werden. Laut dem Psychoanalytiker Donald Winnicott bedeuten die Worte »Ich bin« ein wesentliches Wachstumsstadium für einen Menschen. Durch diese Worte bekommt das Individuum nicht nur Form, sondern auch Leben. Eine Abgrenzung kann also mit den Worten »Ich bin« eingeleitet werden. Zum Beispiel »Ich bin dein Kind und es ist wichtig für mich, dass du glücklich bist, wenn es mir gut geht.« Eine solche Aussage verändert nicht zwangsläufig den Elternteil, aber schafft eine klare Abgrenzung durch die Benennung des eigenen Erlebens, welches getrennt ist von dem des Elternteils. Oder »Ich bin gerade mit ...... beschäftigt. Was möchtest du mir sagen?« Dies hätte eine ordnende Funktion. Der zweite Schritt, um den es gehen wird, ist das Herstellen einer Struktur. Im Kontakt mit einem Elternteil, der mit der Strukturlosigkeit kämpft, hilft eine eigene Struktur nicht nur bei der Abgrenzung, aber auch beim Gestalten der Beziehung, da sie dem Elternteil die Chance gibt, zu wissen, was passieren wird, wo Grenzen sind und was zu erwarten ist. Dadurch kann mir Sicherheit geschaffen werden. Dem Ich Bin kann also ein Ich Werde folgen. Dies sollte aber nicht als Drohung eingesetzt werden. Zum Beispiel, ich werde dich heute für 2 Stunden besuchen kommen und dann wieder nach Hause fahren. Hiermit wäre ein klarer Rahmen benannt, der beiden Planbarkeit und Sicherheit gibt. Und drittens, das Klären von Konsequenzen. Zum Ich werde sollte es ein Ich werde nicht geben, welches die Grenzen verstärkt, innerhalb derer die Beziehung passieren darf. Es geht hierbei auch um das Hinweisen auf logische Folgen, statt schicksalshaftem Erleben. Also zum Beispiel zu klären, dass ein Bus nun mal schon abgefahren sein kann, wenn man zu spät losgeht und dass dies nicht mit persönlichem Unglück zu tun hat, sondern der Verantwortung für das eigene Verhalten. Auf der persönlichen Ebene kann dies so aussehen. Es verletzt mich, wenn du ... über meinen Partner sprichst. Wenn du so weitermachst, werde ich auflegen. Es geht um das möglichst prompte und konkrete Benennen von verletzendem Verhalten und dem Aufzeigen und dann auch Vertreten eigener Grenzen. In Fällen, in denen die Eltern ihr Verhalten nicht ablegen können, kann ein gänzlicher Kontaktabbruch notwendig sein. Wo hat die Toleranz ein Ende? Zum Beispiel, ich werde nicht zulassen, dass ich wütend werde oder meine Mutter nicht ... sagen. Es ist wichtig, dass den Worten auch Taten folgen. Wer ich nehme es nicht hin sagt, aber dennoch da bleibt, kommuniziert Ambivalenz. Es geht beim Ausdrücken der eigenen Gefühle und Aufzeigen der Grenzen nicht darum, die Eltern zu bestrafen oder zu ändern. Es ist schlicht der einzige Weg, eine authentische Beziehung mit ihnen zu führen. Ein Elternteil mit Borderline kann nichts für die Art, wie er oder sie empfindet. Aber sie können lernen, ihr Verhalten zu kontrollieren, wenn sie merken, dass es negative Folgen hat. Dies liegt aber nicht in der Verantwortung des Kindes. Die Kinder des verwahrlosten Kindes können es nicht retten. Es muss alleine ans Ufer schwimmen. Die Kinder der Einsiedlerin müssen lernen, nur so viel zu geben, wie sie bereit sind. Die Kinder der Königin müssen lernen, ihr wahres Selbst zu schützen. Die Kinder der Hexe müssen lernen, ihr Inneres und Äußeres zu schützen und zu entscheiden, was sie preisgeben und was auch nicht. Dies sind die Dinge, die Kinder von Borderline-Eltern ganz generell erlernen müssen, um nicht in denselben Abgrund zu rutschen wie ihre Eltern. Und damit sind wir auch langsam am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Auch in dieser sehr langen Folge kann nicht jeder Aspekt angesprochen werden, aber ich denke, dass wir zumindest das Wichtigste beleuchtet haben. Und es uns ganz gut gelungen ist, ein gesamtes Buch in eine einstündige Podcast-Folge umzuwandeln. Ich habe auch überlegt, ob ich 2 Folgen aus diesem Thema mache, aber habe dann einfach keinen guten Punkt für eine Trennung gefunden. Und da euch lange Folgen ja nicht abzuschrecken scheinen, dachte ich, machen wir heute nochmal eine davon. Und vielleicht gelingt es mir auch, das beim nächsten Mal durch eine kürzere Folge wieder auszugleichen. Aber noch ein, zwei Worte zu dem Buch von Christine Ann Lawson. Ich finde, die Darstellung in dem Buch spiegeln eine empathische, aber teilweise auch harte Sichtweise mit Begriffen wie Hexe wieder. Ich hoffe, ich konnte die Deutlichkeit übernehmen, die Lawson in ihrem Buch verwendet, ohne dabei zu dämonisieren. Ich denke, dass diese Deutlichkeit, die Lawson in ihrem Buch zeigt, ebenfalls dazu dient, das Erleben der Betroffenen spürbar zu machen, so wie es heute auch mein Anliegen war. Und darüber hinaus hoffe ich natürlich, dass euch die Folge Spaß gemacht hat, dass ihr sie interessant fandet und find's toll, dass ihr bis zu einer Stunde hier durchgehalten habt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gern wie immer ein Feedback geben auf Instagram unter hocherfreut-podcast. Dort könnt ihr mir folgen, auch für alle anderen Updates und Dinge rund um den Podcast. Ihr könnt auch gerne unserem kostenlosen Newsletter beitreten. Den Link findet ihr in der Beschreibung oder auf meiner Website. Und gerne bewertet auch die Folge dort, wo ihr sie hört, da jede Bewertung auch dem Podcast beim Wachsen hilft. In diesem Sinne, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hoffe euch auch und freue mich darauf, euch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, danke fürs Zuhören.